Ich möchte in den nächsten 20 Minuten zuerst etwas über das Archiv für Zeitgeschichte und seine audiovisuellen Quellen sagen, dann zwei Beispiele unserer Arbeit aus jüngerer Zeit vorstellen und dann vielleicht nicht ein Fazit, sondern eher ein paar Thesen zur Diskussion stellen, ausgehend von diesen Überlegungen. Der Zwang zur Jahresberichterstattung kombiniert mit Computern und Datenbanken hat eben auch etwas Gutes. Man sieht dann, was man hat am Ende des Jahres. Wir haben, das sehen Sie als erstes, wir sind eigentlich ein relativ kleines Archiv, vor allem auch was die audiovisuellen Quellen betrifft, im Vergleich natürlich zu Phonotheca oder Cinemathek. Wir haben etwa 10% des gesamten Schriftguts mittlerweile digitalisiert und wir haben bei den audiovisuellen Quellen etwa die Hälfte größenmäßig in digitaler Form gesichert. Bei den Tondokumenten, Filmen und Videos ist es relativ einfach, die erfassen wir ja auf der Ebene der einzelnen Einheit, oder? Da können wir diese Zahlen, sind relativ zuverlässig. Bei den Fotos ist es etwas komplizierter, weil wir ja nicht jedes einzelne Foto erfassen in den Verzeichnissen, sondern wir bilden Dossiers von, sagen wir, 3 bis 15, 20 Fotografien, die in diesen Dossiers sind. Die Datenbank und diese Statistik hat aber eben auch ihre Tücken. Man sieht da eigentlich nur das, was man registriert hat und nicht das, was im Archiv ist. Da mache ich ein kurzes Beispiel dazu. Also bei den Digitalisaten sieht man es eben wirklich gut. Wir haben 46.000 TIFFs oder von Bildern, Gemälden, Grafiken. Das waren das Jahr vorher noch 20.000, also das geht da voran. Aber eben, was haben wir eigentlich im Archiv? Das sieht man am Beispiel des Firmenarchivs Landis und Gier, das wir übernommen haben im Jahr 2011. Wir dachten an 2012, wir haben etwa 110.000 Fotos dort drin, davon 30.000 Glasplatten, 80.000 Abzüge oder eben Negativstreifen und so weiter. Wir sind heute, nachdem wir das ziemlich gut bearbeitet haben, der Meinung, dass es ungefähr 300.000 Bildobjekte sind. Davon haben wir 4.500 ausgewählt oder bewertet, metadatiert und digitalisiert. Und wir werden 360 davon in einer Ausstellung jetzt dann im Zug zeigen, zu der Sie gerne alle herzlich eingeladen sind. Gut, das heißt, digitalisieren tun wir, wie ich gezeigt habe. Und digitalisieren heißt erstens nochmals oder erstmals bewerten. Nochmals bewerten heißt es im Grunde genommen beim Schriftgut, wo wir überlegen müssen, was lohnt sich, was können wir auch finanzieren, was wollen wir digital verfügbar machen. Bei den audiovisuellen Quellen heißt es im Archiv für Zeitgeschichte, das Digitalisieren heißt eigentlich, das ist eine erste Bewertung, das wird über die Zeit hinweg gerettet. Das andere, wir sagen das intern so, wir archivieren das passiv. Oder? Das heißt, wir tun zum Beispiel Dias eben digitalisieren und wir werfen sie dann nicht unbedingt weg, aber wir tun sie einfach so angemessen verpacken und in eine klimatisch einigermaßen anständige Umgebung, aber wir wissen genau, das zerfällt. Wir tun das aber natürlich, das will ich hier nicht länger ausführen, wir können uns bei der Bewertung nicht an den Interessen der Geschichtsschreibung orientieren, sondern wir haben eine ganze Bewertungsmatrix, die auch schon mal an einer Memoria-Vertagung zusammen mit dem Sozialarchiv wir vorgestellt haben. Da fließen sehr viele verschiedene Überlegungen hinein, aber eine ganz entscheidende Überlegung ist eben nicht, was interessiert die heutige Geschichtsschreibung, sondern wie müssen wir das aufbewahren und überliefern, damit es die Geschichtsschreibung irgendwann nutzen kann, wenn sie sich dann dafür interessieren sollte. Das heißt zum Beispiel, in welcher Qualität ist das überliefert, was haben wir für Metadaten, was können wir zum Kontext sagen und so weiter, dass es überhaupt nutzbar ist in Zukunft. Das heißt also, digitalisieren bei den Audiovisuals heißt für uns erhalten, außer bei Schwarz-Weiß-Fotos, die relativ lang haltbar sind, wenn sie gut gelagert sind. Es heißt aber eben auch vermitteln, also wir haben heute etwa einen Drittel der Benutzer sind sogenannte Fernbenutzungen, das heißt, das sind Benutzungen über E-Mail, Anfragen, denen wir einen Download-Link zur Verfügung stellen und sie laden die Dokumente seines Schriftdossiers, seines Fotos, Filme und so weiter hinunter und können es in Berlin oder in New York oder wo immer unsere Benutzer herkommen, vielleicht auch nur aus Zürich und sie sind zu faul, um ins Archiv zu gehen, aber immerhin, sie können das über online, also Download, das ist geschützt, Internet oder eben Intranet anschauen, dann bei uns im Lesesaal als Digitalisat, aber noch nicht im www. Das ist unser Konzept jetzt zwei Beispiele. Das eine ist das Beispiel Bildarchiv Schweizer Juden, das wir aufgebaut haben von 2010 bis 2013. Die Ausgangslage war hier, dass wir Ausstellungsmacher kennen, die in den 80er Jahren große Ausstellungen zur Geschichte der Juden in der Schweiz gemacht haben und die gesagt haben, viel von diesem Bildmaterial, das man damals ausgestellt hat, ist nicht mehr auffindbar. Die damaligen Donatoren sind verstorben oder die Fotos nicht mehr vorhanden. Wir müssen etwas tun, um dieses im privaten Besitz befindliche Bildmaterial zu sichern. Wir haben dann ein Ziel definiert und auch die nötigen Mittel akquiriert, um zu sagen, wir wollen jüdische Lebenswelten in der Schweiz zwischen 1860 und 1970 dokumentieren, und zwar mit einer begrenzten Auszahl von aber eben guten Fotos, zu denen wir auch Metadaten haben, mit der wir die Vielschichtigkeit des jüdischen Lebens und des jüdischen Alltags in der Schweiz dokumentieren können. Das heißt, wir haben dann aktiv eben gesucht bei Privatpersonen, wir haben Aufrufe gemacht im Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, wir haben die Gemeindearchive der jüdischen Gemeinden angefragt, jüdische Firmen angefragt und haben dann vor Ort aus manchmal großen Kartonschachteln voller Bilder oder aus Fotoalben und so weiter Bilder ausgewählt, die uns gut schienen und die wir dann auch dort metadatiert haben, und wir haben sie ausgeliehen und digitalisiert und den privaten Eigentümern wieder zurückgegeben. Das sieht dann so aus im Internet. Sie haben hier jetzt so ein Fotodossier, ist nämlich die Dossier mit 7 Fotos drin. Das ist die Matzenbäckerei Guggenheim in Zürich, die es natürlich schon lange nicht mehr gibt. Und Sie haben dann links, das ist jetzt etwas klein, aber links eigentlich diese 7 Fotos, die da drin sind in dem Dossier, ist beschrieben, 1 bis Nummer 7, wo eine kurze Legende ist, was auf dem Bild zu sehen ist. Das ist im Internet frei zugänglich und das sind eben etwa diese gut 5.000 bis 6.000 Bilder, die wir so gesichert haben. Die Besonderheiten dieses Projekts sind, dass wir eben hier aktiv auf die Leute zugegangen sind, nicht gewartet haben, bis uns etwas abgegeben wird. Wir hatten eine Strategie für die Recherchen, und wir haben auch ein inhaltliches Konzept von einer gewissen Repräsentativität entwickelt, oder Wirtschaft, Sport, Kultur und so weiter, Bereiche, die wir abdecken wollen, auch in der ganzen Schweiz, also regionale und die Zeiträume, oder zwischen 1860 und 1970, dass wir da so eine Idee hatten, was wir ungefähr sammeln wollen. Und was auch besonders ist, also mir auch erstaunte Kommentare von anderen Bildarchivleitern eingetragen hat, leiht das nur aus, digitalisiert und gebt es wieder zurück. Wir nehmen nur Originale, oder? Wir haben gerade gesagt, ja nein, wir wollen eben die Originale gar nicht haben. Das gibt viel zu lange Verhandlungen mit den privaten Eigentümern, das ist zu kompliziert, ein Teil wird sie uns gar nicht geben. Wir haben ein Archivierungsproblem der Originale, die wir ja nachher sowieso digitalisieren müssen. Also wir leihen es aus, geben es zurück, digitalisieren und haben diese Datenbank, und was mit den Originalen geschieht, ist uns eigentlich egal. Das zweite Beispiel ist das Video von Memoria, auch unterstützte Video-Zeitzeugenprojekt. Da war die Ausgangslage der Freien HUMEM, das ist ein Verein, der auch schon das Projekt Archimob gemacht hat, also rund um Frédéric Gonce, Filmemacher und Historikerinnen und Historiker. Die haben 75 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen interviewt, die nach 1945 in der humanitären Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren und haben daraus auch eine Wanderausstellung gemacht, die in der ganzen Schweiz gezeigt wurde. Und diese 75 Zeitzeugeninterviews sind in sehr hoher Filmqualität, also DVC Pro war damals ein professionelles Format, 250 Stunden, etwa 14 Terabyte Daten. Die ganzen Interviews sind aber auch Volltext transkribiert in einer guten Qualität und sie sind auch nochmal indexiert in Timecodes. Also man findet so alle 30 Sekunden ungefähr einen Hinweis, was da drin zu finden ist in den Interviews. Die sind also eigentlich hervorragend erschlossen worden schon von HUMEM. Und dann wollte man das bei uns archivieren und wir haben uns gefragt, was tun wir jetzt? Ich war eigentlich relativ skeptisch, weil ich weiß auch, dass die Archivierung der Archimob-Videos dieser 550 nicht so gut geklappt hat und dass das einfach ein aufwendiges Projekt ist, oder? Und wir haben dann nochmal überlegt, sollen wir eigentlich nicht nur die Transkriptionen aufbewahren? Das war auch die Arbeit, zum Beispiel in einer eine angefragte Institution hat eben genau damit das abgelehnt, das zu unterstützen. Sie hat gesagt, das ist einfach viel zu teuer. Wir sind nach wie vor dafür, einfach nur die Transkriptionen aufzubewahren. Der Mehrwert ist nicht gegeben, wenn man die Videozeitzeugnisse aufbewahrt. Wir haben dann aber eben trotzdem beschlossen, und zwar das zu archivieren aus drei Gründen. Ich habe selber zum Teil, aber auch andere Leute haben das in Lehrveranstaltungen gebraucht, haben wir auch schon Experimente mit anderen Zeitzeugnissen gemacht. Die Rezeption der Studierenden, also wir haben das mit Studierendengruppen gemacht, wenn sie denselben Inhalt nur lesen oder als Video sehen oder als Tondokument, also in allen drei Rezeptionsformen, und mal geschaut, was die Leute sich merken, wie sie emotional darauf reagieren und so weiter. Und da gibt es einfach interessante Differenzen und Ergebnisse. Und die eine Überlegung war wirklich, die Interpretierbarkeit eben dieser Zeitzeugnisse ist anders, wenn man das Video aufbewahrt. Das war der erste Grund. Der zweite ist, die Qualität ist natürlich sehr gut. Das heißt, man kann diese Videos jederzeit für Film, Fernsehen und so weiter verwenden, weil es ein professioneller Standard ist, in dem gefilmt wurde. Und die dritte Überlegung ist einfach, dass Geschichtsvermittler in zunehmendem Maße bei uns eben nach audiovisuellen Dokumenten fragen. Oder? Also wenn jemand eine Website macht, dann möchte nicht, dass die Transkription ins Netz stellen von diesem Interview, oder? Sondern wir laden dann diese Filme auf unseren YouTube-Channel und dann wird das eingebunden in eine andere Website. Das sind einfach die neuen Formen von Geschichtsvermittlung und deshalb muss man eigentlich die Videozeitzeugnisse aufbewahren. Das haben wir dann gemacht und haben dabei eben gemerkt, dass wir die Zeitzeugnisse aber so nicht ins Internet stellen können, weil es heikle Informationen hat, also zum Beispiel ehemalige oder noch immer im Amt befindliche Mitarbeiter des IKRK, die sich kritisch äußern und so weiter. Also da gibt es einfach Sensibilitäten. Das heißt, wir haben dann diese ganzen Indizes, die Metadaten, eigentlich überprüft, bereinigt, auch gekürzt, auf Datenschutz, Persönlichkeitsschutz geprüft und haben eigentlich diese Timecodes als Erschließungsdaten ins Internet gestellt, so dass man die Videos inhaltlich recherchieren kann von außen, aber wenn man es anschauen will, muss man dann eben gleich zu uns ins Archiv kommen und sich identifizieren. Wir wollen aber in etwa einem Jahr zusammen mit anderen Archiven so einen sogenannten virtuellen Lesesaal bauen, dass man eigentlich mit einem geschützten, passwortgeschützten, sich identifizierenden Login diese Videos auch von zu Hause an dann anschauen kann, wenn man sich identifiziert hat. Das war die dritte Säule des Projekts. Wir haben noch einzelne Nachinterviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gemacht und gemerkt, die haben vielmals zeitgenössische Tagebücher, Korrespondenzen, Fotos und so weiter bei sich zu Hause. Und wir haben eigentlich alle 75 angeboten, diese zeitgenössischen Materialien auch zu archivieren. Und etwa 25 Personen haben davon Gebrauch gemacht. Das geht von einem einzelnen kleinen Tagebuch bis zu 10 Laufmetern, Fotos, Dias und Berichten aus den Auslandeinsätzen. Das Interessante ist ja da dann das Zusammenspiel der retrospektiven Erinnerungsinterviews mit den zeitgenössischen Wahrnehmungen, wie die Leute, die im Feld, heißt ja der Fachbegriff, die aus dem Feld quasi zurück in ihre Familien geschrieben haben, was sie erleben. So, das ist eigentlich das Projekt und das ist jetzt eigentlich auch abgeschlossen, außer von diesen Nachlieferungen der zeitgenössischen Materialien. Da haben wir ziemlich viel noch zu tun. Im Intranet sieht das jetzt im Moment so aus. Sie haben hier Peter Abends, der lange auch beim HEX gearbeitet hat. Hier, das ist etwa ein dreistündiges Interview, sind 7 oder 8 Tapes. Hier ist das letzte. Links sehen Sie auch wieder dann unter Beschreibung im unteren Feld eben diese Indizes, wo Sie eigentlich relativ, sagen wir, wenn Sie jetzt HEX eingeben oder Nepal und so weiter, also dann finden Sie dieses Zeitzeugnis, können es anklicken und das Video dazu schauen und auch links dazu die beschreibenden Daten lesen. Und die Volltext-Transkription, wenn Sie das wollen, als PDF aufmachen. Also das ist so der Service, den wir der Geschichtsschreibung hier bieten. Das kostet sehr viel. Also das Besondere war hier erstens mal die Gesamtkosten. Wir mussten natürlich einen Teil dieser Erschließungsdaten auch nochmal refinanzieren. Human hat das Projekt nicht ganz ausfinanziert. Das hat uns aber natürlich viel Arbeit gespart. Wir mussten es nicht mehr transkribieren, nicht mehr indizieren. Das Gesamtprojekt hat etwa mit den Speicherkosten etwa 400.000 Franken gekostet. Allein der Speicher für diese 14 Terabyte, den haben wir bei der Projektlancierung auf 10 Jahre mit 80.000 Franken ins Budget reingenommen. Der ist jetzt im Moment etwa auf die Hälfte gesunken, weil das ja wieder billiger wird. Allerdings wollen wir jetzt diese Videos auf ein neues Format transformieren, auf Empfehlung von Memoria. Das wird dann die Speichermenge wieder erhöhen, oder? Also es ist einfach kostenintensiv. Man kann auch sagen, wir hatten das, was ich vorher gezeigt habe, was wir digital vorhanden haben, das waren etwa 4 Terabyte insgesamt. Die Tondokumente, das ist eigentlich nichts, oder? Und das Schriftgut sowieso nicht. Also wir haben mit der Übernahme dieser 75 Zeitzeugnisse unsere Speichermengen und Speicherkosten vervierfacht innerhalb von einem Jahr. Eben die Ergänzung durch die zeitgenössischen Materialien war auch etwas Spezifisches hier. Und auch hier, wir haben keine Originale erhalten. Also das Original wäre ja hier quasi das DVC-Proband. Das ist jetzt schon relativ oder geht schon Richtung Obsolenz und ist in 10 Jahren eigentlich nicht mehr brauchbar. Das steht in irgendeinem Keller. Also wir müssen das auf den großen Bandspeicher der ETH. Dort in der Langzeitarchivierungsstrategie der ETH sind wir eingebunden, oder? Also die ETH-Bibliothek hat eine eigene Arbeitsgruppe und da versuchen wir, diese Langzeitsicherung hinzukriegen, dieser digitalen Daten. Das Fazit also wäre das Erste. Für audiovisuelle Dokumente, mit Ausnahme vielleicht der Schwarz-Weiß-Fotografie, glaube ich, wird die Erhaltung der Originale obsolet. Das wird eine Liebhaberei. Man wird noch ein paar Filme quasi restaurieren, dass man ein paar Referenzobjekte hat, um auch eine Technikgeschichte machen zu können. Wie hat das mal ausgesehen? Wie hat das funktioniert? Aber das ist nicht die Aufgabe von Archiven, sondern das ist die Aufgabe von Museen, sage ich jetzt mal. Ein Filmmuseum oder ein Tonmuseum, das alte Platten aufbewahrt. So. Aber für den Archivar ist eigentlich der Job die Übertragung der Inhalte der historischen auf längerfristige oder neue Trägermedien, die auch eine Vermittlung ermöglichen. Also das heißt, für uns ist es eigentlich wichtiger, diese audiovisuellen Quellen gut zu metadatieren, zu kontextualisieren, dass man weiß, mit was man es zu tun hat und sie zu digitalisieren, damit sie zugänglich sind. Und das hat im Zweifelsfall, wenn die Ressourcen knapp sind, Priorität gegenüber der Erhaltung des Originals, würde ich hier einmal provokativ sagen. Ich habe mich gestern gefragt, vielleicht renne ich hier inzwischen auch schon offene Türen ein, vielleicht auch nicht. Um nochmal eine Rückkopplung zu machen an das Landis- und Gier-Projekt, das ich vorher gezeigt habe. Das Projekt haben wir auch bei Memoriaf eingereicht gehabt. Das hat geheißen, es wäre ein sehr gut ausgearbeitetes Projekt, aber die Glasplatten sind ja nicht gefährdet, also können wir das nicht unterstützen. Wenn man das umdreht, würde das heißen, wenn wir die Glasplatten, gesagt hätten, die Fixierungen haben sich gelöst auf den Glasplatten, dann hätten wir Tausende von Franken bekommen, um die Fixierung auf den Glasplatten zu verbessern. Die Glasplatten wären aber nach wie vor nicht nutzbar und nicht brauchbar, weder für die historische Forschung noch für die Archivbenutzer. Deshalb komme ich hier zu einem vielleicht etwas provokativen Schluss meines Referats. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.